Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich wurde ja schon gut vorgestellt. Ich möchte auch noch ein paar Leute begrüßen. Und zwar möchte ich einmal die begrüßen, die heute dem Gottesdienst folgen können, die das sonst nicht können. Zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, wie mein Freund Marcel. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass meine Familie heute, die ganz über Deutschland zerstreut ist, dass sie heute sich zuschaltet und auch zuguckt. Ich möchte euch herzlich begrüßen. Und ja, tut mir auch nochmal leid für die technischen Probleme, die wir hatten. Ich hoffe, ihr alles habt es geschafft, wieder gut reinzukommen in diesen Livestream. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte auch ich für die Predigt beten. Großer Gott, in Zeiten wie diesen wird uns bewusst, wie sehr wir dich brauchen, wie sehr wir von dir abhängig sind. Und es ist aber nicht nur in Zeiten wie diesen, sondern es ist in allem. Ich möchte dich dafür beten, dass du heute diese Predigt leitest, Vater, dass es nicht nur menschliche Gedanken und Worte sind von mir, sondern dass du durch deinen Geist durch mich sprichst, Vater, und dass du jeden, der hier zuhört, persönlich erreichst mit dem, was du ihm sagen möchtest, Vater. Nutze mich einfach dazu. Bitte mach, dass die Technik gut funktioniert, jeder gut verstehen kann, was ich spreche. Ich bete es in Jesu Namen. Amen. Ich möchte anfangen mit Psalm 51, die Verse 91, die Verse 1 bis 6. Da heißt es: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er will dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Ich möchte mit diesem Psalm einleiten und möchte erstmal sagen, dass ich hoffe, dass es euch allen den Umständen entsprechend gut geht. Wir sind in einer schweren Situation, Isolation und Kontaktsperre, vielleicht berufliche, unsichere Zeiten, Krankheit. Und ich weiß nicht, wie es euch emotional damit geht. Ich hoffe, dass ihr emotional gut damit klarkommt. Also ich lag vor ein paar Tagen nachts wach und ich habe mir so überlegt, wie soll das weitergehen? Wie geht das weiter? Was kommt da vielleicht noch? Auch die Sorge um Freunde und Verwandte, die potenzielle Risikopatienten sind. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich ermutigen, nutzt diese Zeit und vielleicht, wenn ihr mehr Zeit habt als sonst, um wirklich in der Bibel zu lesen, in die Schrift zu gehen und auf Gott zu schauen damit. Sein Rat, den er in der Schrift gibt, euch anzuhören und einfach die Perspektive auf ihn zu legen. Und ganz besonders möchte ich euch natürlich auch bitten, lasst uns kräftig im Gebet füreinander bleiben. Sowas wie die Corona-Krise habe ich noch nie erlebt. Und man liest auch in vielen Zeitungen, so etwas hat es noch nie gegeben. Beispielsweise schreibt die Zeit, eine solche Pandemie hat es noch nie gegeben. Eine solche Pandemie gab es noch nie. Im Sport, Achim Bayerlorzer sagt, das ist etwas noch nie Dagewesenes. Das Tagblatt aus der Schweiz schreibt, eine Situation wie die Corona-Krise gab es für uns in Klammern fast alle noch nie. Es ist eine neue Erfahrung. Und ich möchte hier mal ein bisschen über das Wort fast sprechen. Stimmt es wirklich, dass es das noch nie gab? Wie viele anderen von euch auch, habe ich mich in den letzten Wochen weitergebildet zum Thema Pandemie und habe festgestellt, dass die Corona-Krise tatsächlich schon die dritte Pandemie in diesem kurzen, frischen, jungen Jahrhundert ist. Ich habe auch, beziehungsweise wenn man AIDS mit dazu zählt, ist es sogar die vierte. Ich habe auch gelernt, dass es im letzten Jahrhundert viele Pandemien gab und dass zig Millionen Menschen an Pandemien gestorben sind. Und mir ist bewusst geworden, trotz aller unserer Technologie, die wir haben, die uns schützen soll, kämpfen wir doch immer noch mit den gleichen Problemen, mit denen die Menschen schon immer gekämpft haben. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr inspiriert bin von dem Beispiel der Christen in den ersten 3, 4 Jahrhunderten. Die sind eine große Quelle der Inspiration für mich, von ihnen zu lesen. Und das sind die Menschen, die den Aposteln direkt zugehört haben. Oder das sind die Menschen, die gelernt haben von denen, die den Aposteln zugehört haben. Man ist wirklich nah, wenn man ihnen zuschaut, ist man wirklich nah dran an Jesus und an den Aposteln. Und ich habe mich gefragt, was können wir jetzt in Zeit von Corona lernen von den ersten Christen? Weil Epidemien, Pandemien gab es auch in der Zeit damals viel. Es gab zum Beispiel in den Jahren 165 bis 180 die sogenannte Antoninische Pest oder dann in Alexandrien gab es im Jahr 259 eine Pest. In Kleinasien gab es eine 312. Und ich möchte mal drei Zeitzeugen aus dieser Zeit sprechen lassen. Und zwar sowohl Christen als auch Gegner von Christen, was die dazu sagen, dazu, wie die ersten Christen umgegangen sind mit Pandemien in dieser Zeit. Und man muss dazu sagen, das war damals eine Zeit, in der es im Römischen Reich durchaus üblich war, vielleicht auch, weil man sich nicht anders konnte, seine eigenen Angehörigen, Verwandten, wenn die sich infiziert hatten, auf die Straße zu setzen, um sich selber zu schützen. Und es wird berichtet, wie die Christen damals sich unter Aufopferung ihres eigenen Lebens um diese fremden, Kranken und Sterbenden gekümmert haben. Der Bischof Dionysius schreibt, die meisten unserer Brüder schonten aus übergroßer Nächsten- und Bruderliebe sich selbst nicht und hielten zusammen, besuchten unbesorgt von Ansteckung die Kranken, leisteten ihnen ausgezeichnete Dienste, pflegten sie in Christo und schieden so mit jenen aufs Freudigste aus dem Leben, indem sie sich mit den Leiden der anderen auf sich selbst lenkten und deren Schmerzen freiwillig auf sich nahmen. Und viele starben, nachdem sie andere in ihrer Krankheit gepflegt und gestärkt hatten, selbst den Tod jener auf sich übertragend. Und ich habe so gedacht, was für eine Herzenseinstellung muss jemand haben, um einem sterbenden Pestkranken zu helfen? Und zwar wohl wissend, dass man damit selber das Risiko auf sich nimmt, zu erkranken und selber zu sterben. Was für eine Herzenshaltung müssen die Christen damals gehabt haben, dass sie so etwas getan haben? Weiter hat versucht, mit allen Mitteln den Einfluss, den Christen damals schon hatten, zurückzudrängen. Zum Beispiel, indem er Irrlehrer, die damals verbannt worden waren und aus der Kirche ausgestoßen wurden, wieder zurück in die Kirche gebracht hat, um dann sich daran zu ergötzen, wie es theologische Streitgespräche gab zwischen den Bischöfen und diesen anderen Lehrern. Und von ihm ist folgendes Zitat überliefert. Er hat gesagt, dass die gottlosen Galiläer, so hat er sie genannt, außer ihren Armen auch die unsrigen ernähren, die unseren aber unserer eigenen Hilfe entbehren. Das aus dem Wort eines Gegners des Christentums. Im Jahr 253, als die Pest Karthago erfasst hat, und was er gemacht hat, war, er hat ein Hilfswerk gegründet, damit sich um die Menschen gekümmert wird, die ausgestoßen sind, die auf der Straße landen. Und ich muss da an dieser Stelle sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich in heutigen Zeiten lebe, wo es eine medizinische Betreuung für Kranke gibt. Und dass bei uns niemand mehr auf die Straße ausgestoßen wird, wo sich niemand um ihn kümmert. Und wenn wir das so lesen, ich glaube, die Welt damals, vor 2000 Jahren, war auch nicht so schwarz und weiß, wie es jetzt hier in diesen Zitaten klingt. Ich glaube, auch damals gab es Nächstenliebe. Und auch damals wurde Nächstenliebe nicht ausschließlich von Christen ausgeübt. Trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass die Gesellschaft sich schon sehr verwandelt hat, schon sehr gewandelt hat, zum Besseren gewandelt hat seitdem. Christliche Grundwerte wie Nächstenliebe, wie das Verständnis davon, dass jeder Mensch den gleichen Wert hat, ganz egal, welchen sozialen Stand er hat oder wie dick sein Geldbeutel ist. Oder einfach das Bewusstsein davon, dass jedes einzelne Menschenleben unendlich kostbar ist. Diese Werte sind das Fundament unserer Gesellschaft heutzutage. Und während ich hier spreche, kämpfen in Krankenhäusern, in Spanien, in Italien und in Deutschland Ärzte, Ärztinnen, Pfleger und Schwestern um das Leben von Patienten und geben ihre ganze Kraft und geben ihren ganzen Einsatz, müssen teilweise mit mangelhaftem Material kämpfen, völlig übermüdet und ringen um das Leben ihrer Patienten. Und ich glaube, dass wenige von ihnen sagen, dass sie das machen, um Gott zu gefallen oder aus dem christlichen Verständnis heraus. Meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater, der jetzt 67 Jahre alt ist und eigentlich schon Rente beziehen könnte, in die nächste Stadt geht und sich dort einen Ganzkörperanzug anzieht, um bei potenziellen Corona-Fällen Abstriche zu machen. Und das, obwohl er in seinem Alter selber ein Risikofall wäre, ein Risikopatient wäre. Ich weiß auch, dass ich es ihm nicht ausreden kann, weil er einfach sich bewusst ist, da sind Menschen, die brauchen meine Hilfe. Und er ist sich bewusst, es gibt nicht genug Menschen, die helfen. Und ich möchte euch an dieser Stelle für euren unermüdlichen Einsatz, den ihr bringt, danken. Und möchte sagen, ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt in dieser Situation, was ihr alles durchmacht. Alles, was ich für euch machen kann, ist für euch zu beten und euch an der Stelle zu sagen, dass wir dankbar sind. Ihr seid die Helden unserer Zeit und über euch wird man noch lange reden, da bin ich mir sicher. Nicht gewandelt, glaube ich. Der Mensch selber ist noch immer, wie er damals war. Und Helmut Schmidt hat mal gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Wie reagieren wir Menschen heute auf die Krise? Wir stehen wie damals vor der Wahl zwischen Selbstsucht und Liebe. Ich hoffe, ihr wisst meine, in Zeiten, in denen man nicht mehr an Technologie vorbeikommt, wisst es zu schätzen, dass ich auch alte Medien noch einsetze. Meine Slideshow ist heute tatsächlich aus Papier. Wie reagieren wir Menschen heute? Ich lese Geschichten, beeindruckende Geschichten in den Zeitungen, wie beispielsweise die von dem Priester, dem katholischen Priester, der auf ein Beatmungsgerät verzichtet hat für einen Jüngeren, für einen anderen und dann selber gestorben ist, der sein Leben gegeben hat, um jemanden anderes, Jüngeren, zu retten. Und das ist beeindruckend und das geht mir ans Herz. Aber ich lese auch Geschichten von Menschen, die sich in Deutschland an der Kasse um Klopapier prügeln. Selbstsucht oder Liebe, die Frage ist, für was wirst du dich entscheiden? Was mich an den ersten Christen in erster Linie beeindruckt, und vielleicht ist es schon ein bisschen rübergekommen, ist nicht unbedingt ihre Tat, die sie damals getan haben. Um ehrlich zu sein, ich finde es wahnsinnig, was sie da gemacht haben, auf die Straße zu gehen. Und ich bin so froh, dass es heute das nicht mehr braucht und empfehle euch auch nicht, das nachzumachen. Aber was mich total beeindruckt, ist ihre Herzenshaltung. Weil es gab damals keinen, der zu ihnen gegangen ist und ihnen gesagt hat, du musst jetzt rausgehen auf die Straße und du musst einen Pestkranken finden, um den du dich kümmerst und vielleicht dein Leben damit dabei zu geben. Es gab keinen, der sie angetrieben hat, das zu tun, was sie getan haben, sondern das war pures Mitgefühl. Und sie hatten scheinbar ein völliges Fehlen von Angst vor dem Tod und ein unermessliches Vertrauen in Gott. Und diese Herzenshaltung, die möchte ich heute mit euch ergründen. Und schon bei den Aposteln konnte man sehen, dass sie mit Leid anders umgegangen sind, als wir heute mit Leid umgehen, als ich mit Leid umgehe. Und wir sehen ein Beispiel davon in Apostelgeschichte 5, in den Versen 40 bis 42. Apostelgeschichte 5, 40 bis 42. Und die Situation, ich schildere noch die Situation, die damals vorherrschte, als diese drei Verse hier passiert sind. Und zwar war es so, das war ziemlich kurz, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und die Apostel haben angefangen, kräftig und begeistert die Botschaft von Jesus zu verbreiten. Sie standen im Tempel und haben von Jesus erzählt und dann kamen die religiösen Führer dieser Zeit und haben sie einbestellt und haben gesagt, was erzählt ihr denn da für einen Unsinn? Und haben ihnen verboten, das weiterzumachen und haben sie wieder gehen lassen. Und was haben die Apostel gemacht? Sie sind wieder zurück in den Tempel und sie haben weiter gepredigt. Also haben die religiösen Führer sie erneut einbestellt und haben gefragt, was redet ihr da? Haben wir euch nicht gesagt, ihr sollt aufhören, solche Lügen zu verbreiten? Und die einzige Antwort, die die Apostel hatten, war der folgende Satz. Sie haben ihnen gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und in diesem Augenblick hat nur der Rat eines weisen Anführers dieser religiösen Gruppe verhindert, dass die Apostel alle gesteinigt wurden. Es war kurz davor, dass die Apostel gesteinigt wurden. Das war die Situation, die sich abgespielt hat. Und jetzt lesen wir Verse 40 bis 42. Sie, der Hohe Rat, riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Und weil wir heutzutage gar nicht mehr eine Vorstellung davon haben, was es heißt, wenn es hier steht, sie ließen sie geißeln und dann wieder gehen, möchte ich euch ein Bild zeigen von einer Geißel, wie sie damals im Römischen Reich verwendet wurde. Das ist ein Gerät mit einer Lederpeitsche und diese Kugeln, die ihr seht, sind Bleikugeln und diese Splitter, die ihr seht, sind Knochensplitter. Und Geißeln hieß damals üblicherweise, dass man mit so einem Gerät ausgepeitscht wurde, und zwar 39 Schläge. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie ein Rücken aussieht, wenn man 39 Schläge mit voller Wucht mit so einem Gerät erleiden muss. Also ich weiß, bei mir, da gäbe es nicht mehr viel zu lachen hinterher. Wahrscheinlich würde ich den Rest meines Lebens die Narben von diesem Ereignis auf meinem Rücken tragen. Und doch heißt es hier, sind die Apostel fröhlich von dannen gegangen, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, hier und dort alle Tage von Jesus zu lehren und ihn zu predigen. Die Männer waren anders. Und die Frage ist, was war ihre Motivation? Was war ihr Antrieb? Und wir lassen mal Petrus einfach selbst sprechen darüber, was seine Motivation war. Im 1. Petrus 1, Verse 3 bis 7. 1. Petrus 1, Verse 3 bis 7. Da sagt Petrus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werdet zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, wie ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Und was sagt Petrus hier? Er sagt, wir sind hier auf dieser Erde eine kleine Zeit lang traurig und in Anfechtung und in Schwierigkeiten. Aber wir werden uns freuen, weil durch diese Zeiten wird unser Glaube bewährt werden. Und es sind doch genau die Worte, die er vorhin auch gesagt hat, die der Apostel vorhin gesagt hat, dass sie dankbar sind, würdig befunden worden zu sein, für Jesus leiden zu dürfen. Er sagt hier, dadurch wird der Glaube gereinigt wie Gold im Feuer. Er spricht davon, dass seine lebendige Hoffnung auf ein unverwelkliches Erbe im Himmel ist. Kurzum, seine Hoffnung ist auf die Auferstehung und auf das ewige Leben. Ergibt es Sinn? Ich möchte ein bisschen darüber erzählen, wie ich in meinem Leben einen Perspektivwechsel erfahren habe, der bis heute mein ganzes Denken verändert. Und zwar, als ich ein junger Mann war, war ich Atheist. Ich habe geglaubt, dass der Glaube nur eine angenehme Art und Weise des Selbstbetrug ist. Und tatsächlich bin ich noch heute der Überzeugung, dass der Glaube dazu verwendet werden kann. Und außerdem in einer Welt wie dieser, in der unschuldige Menschen an Corona leiden und sterben. Wie könnte es da einen gerechten Gott geben? Einen Gott der Liebe, einen Gott, der allmächtig ist. Ich war aber auch Philosoph durch und durch und deshalb auf der Suche nach der Wahrheit, auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, gibt es diesen Gott wirklich oder gibt es ihn nicht? Und deshalb habe ich nach ihm gesucht. Und mir war damals klar, wenn es ihn gibt, dann muss ich eigentlich Mönch werden. Weil was bedeutet das? Wenn es Gott gibt, dann heißt das, dass ich mein Leben von ihm erhalten habe und es heißt, dass ich ihm mein Leben schulde letzten Endes. Und dann mit 21 Jahren habe ich zum ersten Mal wirklich in der Bibel gelesen, die Bibel wirklich durchgelesen und ich war total hin und weg und beeindruckt von diesem Buch. Aber ein beeindruckendes Buch alleine ist noch kein Beleg dafür, ob es Gott wirklich gibt oder nicht. Und erst, als ich zum ersten Mal in meinem Leben mich wirklich auf dem Boden ausgestreckt habe und zu Gott gebetet habe und ihm gesagt habe, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Erst da habe ich zum ersten Mal Gott wirklich erfahren. Und diese Geschichte hebe ich auf für ein andermal. Aber wer mich kennt und wer meine Predigten häufiger hört, der weiß, dass ich immer wieder zurückkehre zu diesem Ereignis, zu dem Ereignis, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Gott begegnet bin. Und das hat mich verändert. Ihr könnt meine Familie fragen, die kann bestätigen, dass ich vorher und danach ein anderer Mensch war. Ein Mensch war, der verwandelt war. Wieso? Wenn es einen Gott gibt. Ich meine, wenn es sie wirklich gibt, diese Hoffnung auf die Auferstehung nach dem Tod, ändert das nicht alles? Ich bin auch Wissenschaftler, das heißt, ich kann auch rechnen. Wenn ich dieses Leben vergleiche mit vielleicht 80 Jahren, die wir hier auf dieser Erde verbringen und jetzt in Relation stelle zu einer Ewigkeit, die wir mit Gott verbringen werden in einem Himmel. Nun, was ist das Verhältnis von 80 Jahren zur Ewigkeit? 80 Jahre sind nichts. 80 Jahre sind nichtig. Es ist unbedeutender als unbedeutend. Wenn du wirklich glaubst, dass es Gott gibt, wenn du wirklich glaubst, dass es diese Ewigkeit gibt, dann erklärt das diese Herzenshaltung, die die Apostel hatten, die Herzenshaltung, die die ersten Christen haben. Was, wenn ich mir Gott nur eingebildet habe? Wenn alle Gebetserhörungen, die ich seitdem erfahren habe, wundersame Gebetserhörungen, wenn die alle nur eingebildet sind, kann auch sein, wenn es nur Zufall war. Nun, Paulus gibt die Antwort darauf, dann sind wir Gläubigen die Ärmsten aller Armen, weil wir unser ganzes Leben auf eine Lüge aufbauen. Aber was, wenn es wirklich so ist, wenn es ihn wirklich gibt? Und wenn du wirklich glaubst, dann kannst du tatsächlich jubeln, wenn du ausgepeitscht wirst. Diese unfassbare Reaktion. Weil du weißt, dass dadurch dein Glaube gestärkt wird. Und diesen Glauben, den brauchst du, um in den Himmel zu kommen. Ist es zu extrem? Ich glaube, es ist total extrem, dieser Gedanke. Aber es ist genau das, was die Apostel geglaubt haben. Und es ist genau das, was die ersten Jünger geglaubt haben und was die ersten Jünger dazu gebracht hat, solche Taten zu vollbringen, wie sie sie vollbracht haben. Und wenn du nicht glaubst, dass es das ist, dann höre nochmal Cyprian, von dem wir vorhin schon gehört haben. Wir lassen ihn nochmal sprechen. Und er sagt Folgendes. Er schreibt, aber vielleicht kann jemand Einwände erheben und sagen, die gegenwärtige Pest macht mich traurig. Ich bin des Martyriums beraubt, weil ich zuerst sterben könnte. Gott ist jedoch der Sucher der Einstellung und des Herzens. Er sieht dich und schätzt und billigt dich in Gottes Dienern, unter denen das Bekenntnis beabsichtigt und das Martyrium im Kopf empfangen wurde, wie die Aufmerksamkeit, die dem Guten gewidmet ist, von Gott gekrönt. Ich meine, wie bitte? Scheinbar sind Menschen, Christen, zu Cyprian gegangen und haben ihm gesagt, das Schlimme an der Pest ist, dass ich meine Chance verpasse, das Martyrium zu erleiden, den gewaltsamen Tod für Christus. Und wie real das damals war, wird einem bewusst, wenn man sich das Leben von Zypern anschaut und sieht, dass er keine 5 Jahre nach dieser Pest auf Befehl eines Prokonsuls des Römischen Reiches öffentlich geköpft wurde. Das war eine Sorge der Geschwister der damaligen Zeit, dass sie das Martyrium verpassen könnten, weil sie vorher an der Pest sterben. Was machen wir jetzt damit? Wir leben in Zeiten, in denen es zum Glück keine tödliche Christenverfolgung mehr gibt. Zumindest nicht in Europa. Wir leben auch in Zeiten, in denen wir glücklicherweise keine Corona-Kranken von der Straße aufsammeln müssen, weil es unser gutes Gesundheitssystem, weil unser gutes Gesundheitssystem für sie sorgt. Aber was wir daraus sehen können, was wir daraus lernen können, ist, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wenn unser Leben einmal enden wird, dann erwartet uns eine Ewigkeit mit Gott. Und alles Leid, was wir hier auf dieser Erde erleben, wird unendlich fach aufgewogen werden in diesem Leben, nach dem Tod. Und das Ganze ist eine übernatürliche Zuversicht, aber die dürfen wir haben. Wenn du jetzt vor der Wahl stehst, Selbstsucht oder Liebe, dann möchte ich dich bitten, wähle die Liebe. Aber wähle sie nicht nur, weil es das moralisch Richtige ist. Nein, du kannst dir bewusst sein, du kannst die Liebe wählen, weil du hier auf dieser Erde eigentlich nichts zu verlieren hast. Der ganze Grund, warum du überhaupt nur hier auf der Erde bist, ist, um Liebe zu üben, ist, um dich um deinen Mitmenschen zu kümmern, um das, was du von Gott erhalten hast, die Liebe, die du von Gott erhalten hast, weiterzugeben an andere Menschen. Wie kann es praktisch aussehen? Ich möchte euch wirklich auffordern, macht euch Gedanken, wie ihr in dieser Zeit, in der ihr vielleicht in der Isolation seid, praktisch Liebe üben könnt. Und ich denke an viele Geschwister, die Single sind und alleine in ihrer Wohnung sind und nicht aus der Wohnung rauskommen. Und wie schwer es für sie sein muss, in der momentanen Zeit einsam zu sein, keine sozialen Kontakte zu haben oder nur sehr eingeschränkt. Denkt an sie, ruft sie an, schreibt ihnen, schickt euch ermutigende Videobotschaften. Denkt darüber nach, wie könnt ihr Liebe üben. Und ich möchte dazu nochmal Paulus sprechen lassen im Philipper 1, in den Versen 21 bis 26. Und das ist wieder eine meiner Lieblingsstellen, weil es einfach Paulus Herzenshaltung zeigt. Genau diese Haltung, die hatte Paulus auf dem Herzen, dass er gesagt hat, der einzige Grund, warum ich hier bin, ist, damit ich Liebe übe. Philipper 1, 21 bis 26. Paulus sagt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Paulus schreibt dies aus der Gefangenschaft, wahrscheinlich seiner Gefangenschaft in Rom, 4, 5 Jahre vor seinem Märtyrertod dort. Und er sagt, für mich wäre es besser im Himmel zu sein, als hier in der Gefangenschaft. Das wäre für mich viel leichter. Ich hätte es viel leichter. Aber doch weiß ich, dass ich hier auf dieser Erde eine Aufgabe habe. Und meine Aufgabe ist es, für euch da zu sein. Mich um euch zu bemühen, euch zu ermutigen, euch zu stärken. Und diese Herzenshaltung, die möchte ich auch haben. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und das Abendmahl ist eine Zeit, in der wir gemeinsam das Brot brechen. In der wir gemeinsam das Brot brechen. Das Brot ist ein Symbol für den Körper Jesus, der am Kreuz gebrochen wurde. Und wir werden gemeinsam Wein oder Saft trinken. Und dieser Wein oder dieser Saft ist ein Symbol dafür, dass Jesus Blut am Kreuz vergossen wurde, damit unsere Sünden vergeben werden. Und durch das, was da am Kreuz passiert ist, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, so sagt die Bibel, an dieser Auferstehung teilzunehmen. Und nur weil Jesus sich geopfert hat, können wir diese Hoffnung haben, diese verrückte Hoffnung, die jegliche Logik übersteigt, von der ich gerade gesprochen habe. Und dieses Kreuz, das lebt uns auch vor, wie wichtig es ist, unseren Nächsten zu lieben und nicht in erster Linie uns selber zu schützen. Lasst uns Brot und Wein im stillen Gebet nehmen. Ich werde dann anschließend mit einem Gebet das Abendmahl beenden. Großer Gott, wir kommen vor dich und wir möchten dich bitten, hilf uns, diese Hoffnung zu haben, die wir in den ersten Christen gesehen haben, die wir in den Aposteln gesehen haben. Vater, ich persönlich glaube, die ersten Christen sind durchaus zu weit gegangen in ihrer Hoffnung. Ich sehe im Neuen Testament nicht, dass wir das Martyrium anstreben sollen, aber ich bin doch beeindruckt von ihrem Herzen, ihrer Bereitschaft und ihrem festen Glauben an dich. Und ich möchte dich bitten, gib uns diesen Glauben. Gib uns den Glauben, den die ersten Christen hatten. Gib uns dieses Vertrauen auf dich. Zeig dich uns, wirke in unserem Leben, Vater, und befreie uns von den Sorgen des Alltags, damit wir uns umeinander kümmern können, damit wir den anderen an erste Stelle setzen können und für den anderen sorgen können, damit wir uns umeinander bemühen können, Vater, und damit wir deine Liebe, die du uns gegeben hast, widerspiegeln können. Und nicht nur unter uns Christen, Vater, sondern auch jedem gegenüber, der unsere Hilfe braucht, Vater. Ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienste feiern können, so wie wir jetzt feiern, dass du uns die technischen Möglichkeiten gibst, dass wir nicht alleine bleiben in der Isolation bei uns zu Hause, sondern dass wir auch so voneinander hören können, miteinander im Austausch bleiben können. Das ist ein tolles Geschenk von dir. Sei mit jedem Einzelnen, der da draußen ist, Vater, und hilf ihm, persönlich zu wachsen im Glauben und in seiner Beziehung zu dir. Ich bitte in diesem Namen.